Pur der HSV, der HSV-Podcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pur der HSV, den HSV-Podcast. Heute die 16. Ausgabe und wie immer darf ich meinen geschätzten Kollegen Thomas Husmann neben mir begrüßen. Moin Tom.
Moin Lars.
Es ist ja fast Ende des Jahres und zum Abschluss dieses Kalenderjahres haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich, dass unser Cheftrainer den Weg zu uns gefunden hat, Tim Walter. Moin Tim.
Moin ihr beiden.
Ja, ich habe es schon angesprochen, wir stellen in diesem Podcast die Menschen auch so ein bisschen dahinter vor, also Menschen im Verein, Trainer, Spieler. Da geht es auch ein bisschen um private Dinge. Jetzt sind wir am Abschluss des Jahres, haben noch ein Spiel vor uns, aber trotzdem weihnachtet aus draußen so ein bisschen auch. Deshalb mal die Frage zum Einstieg, bist du denn eigentlich schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung oder nur sportlich fokussiert?
Bin ich gestern auch schon gefragt worden. Wenn ich mit meiner Frau telefoniere, dann ja, weil da geht's dann nur um die Geschenke für die Kinder und was braucht man denn eigentlich noch für Weihnachten. Und wenn ich zu Hause dann anrufe, ja. Wenn ich hier bin im Alltag eigentlich kaum. Ja, wenn letzte Woche haben wir so das eine Türchen für unseren Adventskalender gemacht, dann denke ich so, oh ja, wäre jetzt schön, aber voller Fokus jetzt erstmal noch auf das letzte Spiel.
Du hast aber auch schon gesagt, dass du ein Weihnachtstyp bist, also das auch sehr vorne anschätzt. Wie ist das, wo du gerade angesprochen hast mit Geschenken? Wer besorgt die? Hast du schon alle? Das ist ja auch immer eine Frage, die zu Weihnachten so schnell vorher gestellt wird.
Ja, wir versuchen so ein bisschen gemeinsam. Momentan ist es, oder in der heutigen Zeit ist ja nicht so schwer, Geschenke zu bekommen, weil man kann ja auch alles bestellen. Und da bin ich dann schon derjenige, der dann vorangeht, was das Ganze anbelangt für die Kinder oder auch für meine Frau. Ja, wobei wir immer sagen, wir schenken uns nichts, aber ja, irgendwas gibt's dann doch. Von daher, ja, ich mag schon gern Geschenke machen. Selber ist es nicht so, brauche ich keine, aber ich verschenke gerne Sachen.
Also siehst dann gerne die Freude in den anderen und ja, dass man an die gedacht hat und weiß, was sie mögen.
Ja, wirklich. Also sobald sie irgendwas aufpacken können, wir machen dann, meine Frau hat so einen Würfel und dann würfelt jeder, wenn er dann so einen Stern würfelt, dann darf er ein Geschenk aufmachen und wenn du in die Augen der Kinder schaust, dass sie dann sich einfach nur freuen über Sachen, die sie bekommen. Ist manchmal zu viel, muss man ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube, bei uns früher war das nicht so, aber es ist einfach nur schön, so strahlende Kinderaugen zu sehen, aber auch dann meine Schwiegermutter oder mein Bruder, wenn die ein Geschenk bekommen, die freuen sich auch und meine Frau dann auch und das freut mich dann umso mehr.
Wenn du sagst, bei dir war es früher nicht so, dass es nicht so viele Geschenke gab, kannst du dich trotzdem an dein schönstes Weihnachtsgeschenk noch erinnern?
Ja, an Fußball.
Ein Fußball?
Ja. Also ein gelber Tangoball. Das war das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe.
Mit wie vielen Jahren war das?
Oh, da ungefähr? War ich vielleicht so 10. Ja, 8 bis 10, sowas.
Man hört eine große Vorfreude heraus. Nimm uns da nochmal ein bisschen mit. Was bedeutet dir das Weihnachtsfest und wie sieht das im Hause Walter aus?
Ja, weil es einfach so eine gemütlich bedächtige Zeit ist. Du hast einfach ja nur zu Hause draußen. Bei uns liegt Schnee in München oder in der Nähe von München. Und du hast draußen die Kälte drin, im Haus ist schön warm. Der Weihnachtsbaum leuchtet, Plätzchen, ja, gute Gerüche, darum, ja, ist einfach schön gemütlich. Das ist für mich so eine gemütliche Zeit, wo man dann auch zur Ruhe kommen kann und einfach mal fünfe gerade sein lässt.
Du hast eben gesagt, es wird dann gewürfelt. Gibt's weitere Rituale? Gibt's immer das gleiche Essen?
Ja. Bei uns gibt's immer Fondue, Fleischfondue, das hat mein Bruder und ich in unserer gemeinsamen Weihnachtszeit, nachdem ja wir beide dann mit 18 von zu Hause weggegangen sind oder ausgezogen sind und das haben wir uns beibehalten. In der Anfangszeit waren wir beide noch so alleine oder Single und da haben wir uns immer am Heiligabend getroffen und haben zusammen Fondue gegessen und das ist bis heute so und das werden wir auch weiter so tun. Mein Bruder ist dann auch immer da an Weihnachten. Und deswegen gibt's bei uns Heiligabend-Fondue.
Und seid ihr immer noch dafür zuständig dann auch, oder?
Ja, ich mache das Ganze mit dem Fleisch, bestell das dann bei uns auf dem Land, da ist so ein kleiner Bauernhof und da gibt's sehr gutes Fleisch und dann hol mal da das Fleisch und dann bereite ich das alles vor. Das macht mir dann auch sehr viel Freude, weil ich dann an Weihnachten auch genug Zeit habe, um zu kochen. Das macht mir auch sehr viel Freude. Und die Gäste, in dem Fall meine Familie, und die sitzen dann am Tisch und warten, bis der Mann oder der Papa gekocht hat und dann geht's los.
Okay. Wie ist es mit Kirchengang und Singen, gibt's das auch?
Ja, normalerweise gehen wir in die Kindermette und aber jetzt in Corona-Zeiten ist es eher schlecht. Wir haben so eine kleine Kirche auf dem Dorf und da ist es immer ganz nett, wenn da um 16.30 Uhr die Kirche ist. Da wird gesungen und ja, den Kindern macht das Freude und darum gehen wir mit den Kindern dahin. Grundsätzlich bin ich jetzt nicht der Kirchgänger, aber an Weihnachten, weil es den Kindern dann auch sehr viel Freude macht, machen wir das.
Du sprichst die Kinder an. Bei uns ist auch immer so die Frage, Christkind oder Weihnachtsmann?
Christkind.
Ist das bei euch?
Christkind, ja. Ja, ganz klar. Klingeln, ganz klar, ja. Genau. Gibt's auch ja, die Kinder sehen das auch dann. Ja. Also das fliegt dann immer weg. Wenn die Tür offen ist, dann fliegt es immer weg, das Christkind. Und das ist so.
Gibt es auch noch die gute Stube, die abgeschlossen ist? Oder?
Ah. Nee,
nicht ganz.
Ja, man muss langsam sich Gedanken machen, wie man das Ganze so geschickt einfädelt. Von daher, da gibt es jetzt mittlerweile auch so eine App und da gibt es dann so Klingeltöne. Und, ja, die werden älter und hinterfragen mehr, aber solange das noch so ist, ist es auch schön, dass sie noch daran glauben.
Sehr schön. Sehr schöne Bilder im Kopf, ja. Zu Weihnachten gehören Wünsche und wir haben einen Wunsch erhalten zum diesjährigen Fest und zwar von einer Person, die dir sehr nahe steht. Da hören wir mal rein.
Hallo Timmy Baby, auch ich habe eine Frage. Wie jedes Jahr wünsche ich mir ein friedliches, harmonisches Weihnachtsfest. Nun, vorausgesetzt du gewinnst am Samstag, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, kommst gut gelaunt nach Hause, an Heiligabend schmeckt das Essen allen, alle sind mit ihren Geschenken zufrieden, es fackelt nichts ab, wir singen schöne Weihnachtslieder, Omas, Onkels, alle happy, alles okay soweit. Und spätestens dann hat ja immer einer bei uns die Idee mit diesem Familienspiel. Und innerhalb von kürzester Zeit eskaliert ja hier die Lage. Daher meine Frage, kannst du dir vorstellen, dass du ausnahmsweise nur an Heiligabend, an allen anderen Tagen im Jahr darfst du wieder du gewinnen, du ausnahmsweise auch einmal deinen Sohn und deine Tochter gewinnen lässt? Das wäre mir ein sehr großes Anliegen. Und da ist noch etwas. Unser Hund hat deinen Platz auf unserem Sofa eingenommen. Wenn ihr das bitte auch friedlich lösen könntet, für beide Seiten. Danke, ciao.
Das war
meine Frau.
Deine Frau, Katrin Walter.
Ja, ist eine große Überraschung jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo habt ihr die Nummer her? Ihr Banditen.
Wir haben gute Kontakte.
Ja, das denke ich mir, ja.
Verraten unsere Quellen nicht.
Ja, ich kenne da schon einige Quellen hier im Haus.
Könnten die richtigen sein.
Ja.
Sie spricht das auch noch ein anderes Ritual an, was Spiele angeht. Euch im Hause.
Ja, aber ich kann schlecht verlieren. Also ist ja beim Sport noch schlimmer, also mittlerweile schon ja viel besser. Vor allem, ich gehe da jetzt auch langsam schon in die, ich gehöre jetzt auch schon zur älteren Generation und erinnere mich dann immer nur an meine Oma. Ja, meine Oma, wenn wir gespielt haben, Karten oder so, dann hat die immer mir die guten Karten zugesteckt und sie hat die schlechten genommen. So tendiere ich langsam dann auch. Es kommt manchmal noch durch, da will ich dann auch gewinnen. Mittlerweile freue ich mich auch schon sehr, wenn meine Kinder gewinnen. Ja, das ist dann auch schön. Der Kleine, der kommt schon so nach mir, dass er dann sich auch so hämisch freut, wenn die anderen verlieren. da freue ich mich dann auch, dass dann, ich sehe, der nimmt schon meine Züge an und die mittlere Tochter ist genauso, die große ist da immer so, die steckt immer so ein bisschen zurück. Ihr ist es nicht ganz so wichtig, sie ist im Sport schon sehr ehrgeizig, aber ihr ist es dann im Spiel, wenn die anderen glücklich sind und auch gewinnen, dann ist sie auch glücklich und von daher, das freut mich dann auch und versucht dann dementsprechend auch, also ich verspreche dir, mein Schatz, ich kann dann auch verlieren. Und auf der Couch mit Kobe werde ich mir schon einig werden, das bekommen wir zwei Dicken auch hin.
Kobe ist der... Kobe ist unser
brauner Labrador, ja.
Sehr schön. Und der hat anscheinend deinen Platz eingenommen,
ja.
wenn du nicht da warst jetzt.
Ja, aber der darf bei mir liegen, ja. Der darf bei mir liegen.
Und Kobe heißt er wegen dem Basketballer, oder?
Ja, genau.
Sehr cool. Ja. War auch immer meine Idee, wenn wir mal so einen Hund zulegen, dass er Kobe heißen wird.
Ja,
also auch mit Hunden aufgewachsen, großer Basketballfan.
Ja, Kobe war so auch jetzt in der Corona-Zeit, als es dann auch geschah, dieses Unglück. Früher war ich großer Basketballfan, hab dann zur damaligen Zeit mit Michael Jordan oder Magic Johnson schon eher die Basketballriege der früheren Generation, aber dann kam Kobe so ein bisschen rein, dann habe ich die ganzen Biografien und wie ehrgeizig das er war und welche Gemeinsamkeiten er mit Michael Jordan dann auch hatte in seinem Spiel und in der Verrücktheit so zu trainieren, so richtig, ja, teilweise schon bekloppt, ja, Nachspiel nachts noch heimgefahren und dann trainiert und das hat mir schon sehr, sehr imponiert. Und unser Hund ist das krasse Gegenteil, er ist eher der gemütliche und darum haben wir gesagt, Kobe, wir haben ja auch einen Hamster, wir wollten ihn erst Fritz nennen, unseren Hund, der Hamster heißt aber Fritz Walter und von daher, dann passt das.
Der heißt Fritz Walter,
finde ich immer ganz witzig.
Das ist in der Tat, wenn den ruft, ist gut.
Ja.
Du hast... auch deine Kinder angesprochen, die auch jetzt so ein bisschen Ehrgeiz entwickeln, auch im Sport. Wie ist es bei deiner Frau? Ist sie regulativ zu Hause oder die war ja auch Bundesliga-Hockeyspielerin?
Ja, meine Frau ist auch sehr, sehr ehrgeizig. Sie schiebt das Ganze immer auf ihren Ehemann, aber meine Frau ist schon auch sehr ehrgeizig, muss man schon sagen. Also ist auch sehr dahinter, sehr diszipliniert, was das Ganze anbelangt, was auch sie selbst anbelangt. Sie steht ganz, ganz früh früh auf, 5.30 Uhr steht sie jeden Morgen auf, macht ihr Programm für sich, da hat sie ihre Zeit für sich dann auch und darum, ja, das gibt sie schon unseren Kindern weiter und von daher, trotzdem ist es wichtig, dass die Kinder es auch selber gerne machen und das tun sie und das spürt man auch, weil wir wollen niemanden dazu zwingen, irgendwas zu machen, sondern das muss schon von innen heraus sein und alles andere bringt im Leben nichts. Das versuche ich auch meinen Spielern beizubringen, dass wenn man intrinsisch motiviert ist, alles viel einfacher geht.
Hilft es dann auch jemanden zu Hause zu haben, der dann auch im Leistungssport so profihaft gespielt hat?
Ich glaube schon, dass sie das Ganze natürlich besser versteht, wie mein Tagesablauf ist, wie ich so auch ticke. Das ist schon wichtig, dass man sich da gegenseitig so den Rücken frei hält und das tut meine Frau zu 100%. Deswegen kann das alles auch nur so funktionieren.
Du hast ja sogar mal gesagt, dass du sie verpflichten würdest bei einer Frage eines Journalisten, ja, wen du zum HSV holen würdest, deine Frau.
Ja, weil sie einfach immer zu 100% dabei ist, wenn sie vorm Fernseher sitzt, bei unseren Spielen, ich will es gar nicht miterleben, ich weiß, wie aufgeregt und wie nervös sie dann ist, weil wenn da danach dann telefoniert wird, dann fällt echt eine Last von ihr ab und von daher will ich es gar nicht zu Hause miterleben, aber es ist insgesamt nicht so angenehm in der Phase und darum weiß ich, wie sie brennt und so einen Spieler oder so einen Assistenten zu haben, dann in solchen Phasen, der 100% dabei ist und brennt. Ja, das habe ich Gott sei Dank hier gefunden, muss ich sagen. Mein Trainerteam ist wirklich toll und mein ganzer Staff, die brennen und versuchen mich anzuspornen, versuchen mich besser zu machen. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich all die Jungs bei mir im Staff dabei habe. Die machen das echt richtig, richtig toll.
Noch einmal zurückkommen auf die Familie. Ihr seid aber noch in, die lebt ja noch in München. Ja. Wie haltet ihr da den Kontakt?
Ach, jeden Morgen. Außer heute war ich ein bisschen später, deswegen sind sie heute Morgen ohne FaceTime in die Schule gegangen, aber normal um 6.50 Uhr, dreiviertel sieben morgens telefonieren wir mit FaceTime und versuchen uns so ja immer über den Tag zu retten, und dann gibt's dann natürlich dazwischen immer irgendwelche Telefonate per FaceTime und abends, wenn sie ins Bett gehen, dann auch. Also das geht schon und ja, das verleichtert mir dadurch, dass es FaceTime gibt, erleichtert mir meinen Tagesablauf weit ab von daheim und dann sind sie trotzdem bei mir.
FaceTime haben wir nicht zu bieten, aber wir haben sie auch zu bieten. Sie können auch hier dabei sein, den Rest der Familie.
Hallo Papa, hier ist der Lenny. Gegen Schalke gewinnst du locker, aber wenn du nach Hause kommst, musst du erstmal gegen mich gewinnen. Tschüss.
Hallo Papa, hier ist die Maxi. Wenn wir ein Silvester zu dir kommen, können wir dann eine Stadiontour machen.
Hallo Papa, hier ist die Lara. Die Schalker fegst du vom Platz. Und du wirst auch jetzt jedes Spiel gewinnen, denn du bist mein Superpapa. Hab dich lieb.
Ja, das waren die drei.
Ja.
Sehr schön, absoluter Familienmensch, hört man raus und kriegt ja, also, man damit auch nochmal.
Ja, es war jetzt schön. Ja, war auch überraschend, aber nachdem ich meine Frau gehört habe, ja, habe ich mir schon sowas gedacht, aber es ist ja immer was Besonderes. Sie sind ein Teil von mir und deswegen sind sie immer bei mir und geben mir Kraft, auch wenn ich weit weg bin von ihnen.
Der Lenny hatte zuerst gefragt oder gesagt, dass er dich schlagen wird. Wir haben es eben schon gehört, dieses Familienspiel, dieses ominöse zu Weihnachten. Was spielt ihr gegeneinander?
Ach, wir haben verschiedene Spiele. Zum einen spielen wir Karten, spielen wir immer elf voraus. Und die Kinder haben irgendwann angefangen, so Europa-Tour zu spielen. Das sind so verschiedene Touren, die ich mit einem Flugzeug oder so, mit Karten auch so, aber ein Brettspiel, wie ich dann meine Routen zurechtlege und dementsprechend sage, ich fliege von A nach B, über C wieder nach XY. Und das macht denen ganz viel Spaß. Die lernen ein bisschen die Länder kennen in Europa und so haben wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden.
Sehr schön. Zweite Frage richtete sich Richtung Silvester, ob es eine Stadiontour gibt. Also erstmal Silvester wird hier in Hamburg stattfinden.
Ja, wir sind hier oben, weil wir dann auch trainieren. Das können wir gern machen. Die Stadiontour kann auch der Papa machen. Aber ich glaube, Sie kennen das Stadion schon, aber es gibt auch ein paar Ecken, die ich vielleicht noch nicht kenne hier im Stadion. Und deswegen ist es dann auch schön, wenn irgendjemand hier die Zeit für uns aufbringt und uns eine Stadionführung gibt.
Bestimmt.
Und dann haben wir zum Ende heraus noch gehört, alle drei schon richtige HSVer.
Ja, die haben alle Trikots und sind immer voll dabei. Selbst der Hund hat einen Schal immer um bei den Spielen und deswegen, die sind immer dabei. Die Lara ist dann die Letzte, die noch was gesagt hat, die ist da immer extrem heiß, sag ich mal. Und so ist es schön, dass alle ihre Facetten haben und ja, glaube, das ist ganz gut harmoniert.
Jetzt haben wir ganz viel über die Familie, über das Weihnachtsfest gesprochen. Welche Rolle spielt in dem Kontext dann Fußball auch? Also ist das immer ein ständiger Begleiter oder darf Fußball auch mal gerade über diese besinnliche Zeit ausgeklammert werden?
Na klar, trotzdem, wenn wir zu Hause sind, ist ja auch so, dass wir ständig einen Ball im Wohnzimmer haben, auch wenn da der Tannenbaum steht. Wir haben im Keller mittlerweile so einen Kunstrasenplatz, wo wir dann auch trainieren, die Kinder dann, die Mädels Hockey und der kleine Fußball. Und da gibt's dann trotzdem auch abends immer dann heiße Duelle, dann spielt meine Frau mit, wir spielen Fußball. Also es ist trotzdem ein ständiger Begleiter. Wobei natürlich jetzt was der Austausch dann mit der Familie anbelangt oder das Spiel an sich, nicht so jetzt die Spieler oder andere Vereine, sondern einfach das Spiel an sich, dass wir trainieren, dass wir Fußball miteinander spielen, dass wir Spaß haben und aber es ist trotzdem ein ständiger Begleiter, logisch.
War das früher bei dir auch so als Kind schon ständiger Begleiter?
Ja, also bei mir lagen auch immer Bälle im Haus. Mein Papa hat auch Fußball gespielt. Und deswegen, da war ich dann schon immer auch involviert und immer auf dem Sportplatz dabei. Und deswegen war für mich immer klar, ja, ich wollte früher als Kind, wollte ich immer Profifußballer werden. War mit Sicherheit dann viel zu sensibel für diese Sportart als Spieler an sich. Aber ja, dass es jetzt als Trainer dann letztendlich geklappt hat, ist vielleicht umso schöner und vielleicht auch genau das, was mir in die Wiege gelegt wurde.
Aber die Kindheitserinnerungen bei dir sind im Grunde genauso, wie du es jetzt auch vermittelst, Fußball, es ging fast 24 Stunden rum, Spaß haben, rausgehen, Ball immer dabei.
Ja, immer. Immer Fußball, von morgens bis abends Fußball, es gab nie was anderes. Deswegen auch spielen, es gab nie was anderes außer das und auch so in der Familie natürlich dann auch Liebe weiterzugeben an seine Kinder, gerade von meiner Mama dann. Ja, das ist so meine Kindheitserinnerung.
Und das ist auch von den Eltern in die Wiege gelegt worden oder vom Onkel,
Papa.
Opa, Papa?
Papa war Fußballer durch und durch und er hat mir wahrscheinlich auch den Ehrgeiz mitgegeben und darum, wie gesagt, von morgens bis abends Fußball. Meine Geschwister nicht so. Der Bruder hat mehr Musik im Kopf und meine Schwester hat früher so ein bisschen Handball gespielt. Die lebt in Amerika und seit sie da ist, ist auch wenig mit Sport, aber die guckt schon, was ihr kleiner Bruder dann auch macht und schreibt dann auch immer und ja.
Und da war der Ehrgeiz auch schon Teil des Trainings.
Ja, nicht nur des Trainings, auch beim Spielen. Ja, war dann schon früher auch gegeben, dass wir wirklich da auch uns heiße Duelle geliefert haben.
Ist das auch mal eskaliert? Also weil du eben hast du schon gesagt, oh, ich nehme mich da mittlerweile zurück, ich gehöre ja auch schon zu den etwas Älteren. Ich meine, du bist jetzt Ende 40, also kann mir vorstellen, dass das dann damals sehr anstrengend auch war.
Ja, weil ich so gerade in der Kindheit, wie gesagt, ich konnte einfach nicht verlieren und habe mich dann auch ungerecht behandelt gefühlt und dann sind natürlich auch mal die Würfel durch die Gegend gefallen oder die Karten vom Tisch geflogen oder die Türen zugeknallt worden. Kenne ich jetzt auch von zu Hause, wenn der Kleine mal wieder ausrastet.
Okay.
Wer waren damals fußballerische Vorbilder für dich, wo du gesagt hast, Fußball war dein Ein und Alles bis 75er Jahrgang, sprich Ende 70er, 80er Jahre?
Ja, vielleicht auch ein bisschen später, so Platini, Sico, das waren so meine Vorbilder, also es waren... Da war ich Maradona natürlich. Maradona war, die waren so meine Idole zu der Zeit.
Gab es davon noch Trikots dann schon?
Wenig. Ich habe mir dann irgendwann selber so ein paar Trikots dann, aber als ich dann 18, 19 war, zu der Zeit war das nicht so gang und gäbe, dass du dann von jeder Mannschaft irgendwie ein Trikot hast. Wenig. Also ich war froh, dass ich irgendwann mal einen Ball gekriegt habe. Schöner Tango-Fall.
Gab es Clubs, die dir da besonders im Herzen lagen?
Ja, war eigentlich schon immer Bayern München, muss ich sagen. Mhm. Ja, Bayern und vielleicht auch ein bisschen Real Madrid. Das waren so von der Kindheit auf meine Vereine. Mein Onkel war großer Schalke-Fan, ja, zu der Zeit. Aber ich war immer eigentlich Bayern und da war ich dann auch immer Karl-Heinz Rummenigge. Fan und den fand ich cool, weil er immer getribbelt hat und ja, das hat mich begleitet durch meine ganze Jugend, bis ich dann selber mal da Trainer war und ja, jetzt gehe ich andere Wege.
Wie war das dann für dich, Herrn Rummenigge kennenzulernen?
Ja, das ist ja in dem Moment nicht mehr so omnipräsent, wie es damals war. Der war mit mir immer wirklich sehr offen und sehr nett. Und deswegen kann ich da nur positiv berichten drüber, aber nicht mehr so, dass jetzt du gedacht hast, oh, das war ein Idol deiner Kindheit. Es war so normal irgendwie. Ja.
Du hattest lange auch den Wunsch, Profi zu werden, hast du gesagt, und hast aber auch gesagt, dass du zu sensibel wohl warst. Wann hat sich das festgestellt und wie war, sind deine Erinnerungen an dieses Ich will Profi werden in den ersten, in den jungen Jahren noch präsent? Was?
Ja, ich wollte immer. Immer, für mich gab es ja nur Fußball und ich wollte immer Profi werden. Ich war technisch sehr versiert, hatte aber nicht so, als Spieler, glaube ich, hätte ich nicht den Ehrgeiz, dass ich über Punkte hinausgehen kann. Konnte mit Kritik in den jungen Jahren nicht so gut und nicht so wirklich mit umgehen, weil ich das zu Hause auch nicht gelernt hatte, weil da war alles immer nur der Kleine, der macht schon und da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und wenn dann jemand mich kritisiert hatte oder hat, da konnte ich in jungen Jahren nicht so wirklich mit umgehen. Das hat sich erst über über das Älterwerden dann auch etwas verlagert, dass es wichtig ist, Kritik zu bekommen und sie dann auch so einzusetzen, dass es für dich positiv ist. Aber das muss man auch, glaube ich, lernen und das sehe ich jetzt dann auch bei den Spielern. Ja, und darum, glaube ich, ist das immer ein guter Lerneffekt, was man selber nicht so mit gut umgehen konnte, dass man das versucht, mit seinen Spielern auch manchmal auf eine andere Art und Weise oder vielleicht dann auch erst recht offen anzusprechen, weil ich da selber zu meiner Jugendzeit viele Probleme hatte.
Das heißt, du siehst auch manchmal in Spielern so den jungen Tim Walter.
Auf jeden Fall, wirklich. Und und das erleichtert mir einfach das Trainersein, dass du Dinge auch mit durchgemacht hast und dir nur denkst, ja, aber daran kannst du nicht scheitern. Wenn du daran scheiterst, dann bist du selber schuld. Wie gesagt, weil das ist, glaube ich, das Einfachste, dann auch zu lernen, sein Wesen dann ein Stück weit anzupassen. Härter zu werden gegen sich selber, weil Profi sein und in dem Geschäft tätig zu sein bedeutet auch, dass man ja Widerstände überwinden muss, dass man hart gegen sich selber sein muss, dass man diszipliniert sein muss, dass man Verzicht übt und das ist, glaube ich, das Einfachste, was man machen kann, aber man muss es halt wollen und das versuche ich den Jungs beizubringen und versuche da, wenn es geht, einfühlsam zu sein, aber es gibt auch mal Zeiten, da muss es ein bisschen härter sein. Aber ich kann es, glaube ich, selber schon dann auch gut einschätzen.
Wir haben uns auch mal umgehört, wie du als Spieler warst in der Vorbereitung. Und da haben wir eine interessante Frage auch bekommen.
Hallo Timmy, herzliche Grüße aus Karlsruhe. Wir schreiben das Fußballjahr 2007, 2008. Als wir gemeinsam die Fußballschuhe für die Spielvereinigung Durlach-Aue geschnürt haben, da kam es in einem abendlichen Training zu einem Wortgefecht zwischen dir und mir und endete, indem du wutentbrannt in die Kabine gestürmt bist nach dem Training, deine Sachen gepackt hast, wort- und grußlos die Kabine verlassen hast und noch ehe ich in die Kabine gekommen bin, warst du schon verschwunden. Da wir immer gemeinsam ins Training gefahren sind, habe ich dich nach dem Training natürlich gesucht. Man sagte mir aber, dass du schon von dannen gezogen bist. Und tatsächlich habe ich dich dann auf der Straße überholt, wie du da mit deiner Tasche entlang gestapft bist. Habe mir noch kurz überlegt, ob ich dich abholen, ob ich dich nach Hause bringen soll oder nicht. War aber selber so sauer gewesen, dass ich weitergefahren bin. Eine gute Stunde später hat mich dann mein schlechtes Gewissen geplagt. Ich habe dich angerufen und gefragt, ob du denn noch unterwegs bist. Oder schon zu Hause angekommen, du hast gelacht. Wir haben uns beim Pino verabredet, auf ein paar Nudeln mit Bolognese-Soße, haben danach noch ein Skat gespielt und die Welt war wieder in Ordnung. Meine Fragen dazu, hast du endlich eingesehen, dass ich damals im Recht war? Und zweitens, wie gehst du denn heute um, wenn sich zwei Spieler lautstark auf dem Platz anbrüllen, eine Situation ausdiskutieren und sich gar nicht mehr beruhigen wollen? Gehst du dazwischen, lässt du es laufen oder Wie gehst du vor? Liebe Grüße, alles Gute, bis bald, ciao, ciao.
Ja, bevor wir auf die Fragen kommen, das war Thomas Kies, einer der längsten Freunde von dir, auch Trauzeuge und Patenonkel eines deiner Kinder. Und ihr habt viel zusammen erlebt.
Wir haben sehr viel zusammen erlebt und erleben immer noch sehr viel zusammen. Natürlich hat er nicht recht. Ja, aber ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß schon, dass wir 5-2 gespielt haben und da ging es wieder darum, dass ein Ball schlecht war und der andere nicht in die Mitte wollte. Und das konnte ich dann früher dann auch schon sehr impulsiv sein und habe mich dann auch nicht mehr beruhigt. Das geht dann oder es dauert dann eine Stunde oder zwei oder drei auch mal an oder vielleicht auch mal einen Tag, aber dann ist auch gut. Ja, weil ich dann denke, Mann, wie blöd bist du denn eigentlich? Und es war Gott sei Dank immer so, dass wir uns zoffen oder streiten können, aber dann letztendlich siegt die Vernunft und auch unsere Freundschaft, ja, weil die über allem steht und deswegen kann man sich dann irgendwann dann auch beruhigen. Also von daher hatten wir mit Sicherheit beide unsere Gründe, aber da hat es schon ab und zu mal schon auch, da flogen schon mal die Fetzen. Und das andere, ich glaube, das gibt's heute gar nicht mehr so, dass es so eskaliert, dass ein Spieler von dann sieht, dass die sich so streiten, dass du sie auch in die Kabine schicken musst. Aber wenn, dann würde ich das schon so machen und da bin ich dann auch rigoros. Die können sich streiten und die können auch miteinander sich anbrüllen. Aber wie gesagt, irgendwann muss dann wieder gut sein und dann muss man sich beruhigen. Aber ich glaube, ja, dass die Freundschaften, so wie es jetzt bei uns war, im Fußball nicht mehr so bestehen. Da geht es mehr um Rivalität und ja, jeder will den Platz vom anderen. Und mir ist es aber trotzdem wichtig, dass man sich streiten kann, aber trotzdem im Fußball dann auch in der Mannschaft alles füreinander tut. Wenn das gegeben ist, dann ist es auch wichtig, dass man sich zofft. Aber danach muss es auch wieder vergessen sein. Dann darf man nicht nachtragend sein, sondern dann geht's wieder von neuem los. Und weil es geht letztendlich geht's nur um die Sache und nicht um persönliche Eitelkeiten oder Gekränktheiten. Und so war ich natürlich dann früher. Ich habe das als persönlichen Affront gesehen, wenn mein Freund mit mir jetzt dann streitet und er genauso. Und deswegen. Aber das gibt's heute nicht mehr so. Aber ich tue mich da nicht schwer, die beide dann auch in die Kabine zu schicken. Das habe ich schon früher öfters gemacht, auch in der Jugend öfters gemacht. Also damit habe ich kein Problem.
Sicherlich kam das in der Jugend auch mal vor. Du warst ja dann lange Jugendtrainer auch.
Ja, aber ich habe schon öfter Trainingseinheiten abgebrochen und hab dann letztendlich alle reingeschickt. Also das kam dann schon mal vor.
Okay, aber dann auch vermittelt, man kann sich mal streiten, man muss halt, darf nicht nachtragend sein und...
Genau, also wir sind hier zum Trainieren und nicht um persönliche Hahnenkämpfe auszutragen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich dann fokussiert und dann auch wieder zum wichtigen Teil übergeht. Man kann kurz austicken, aber dann ist auch wieder gut und manche kommen halt nicht mehr runter und so war ich dann früher auch. Wobei ich mittlerweile, mir ist es wichtig, dass Harmonie herrscht. Ja, dass die Menschen sich miteinander verstehen, dass man, wie gesagt, mal nicht einer Meinung ist, ist absolut in Ordnung, aber es geht trotzdem immer um die Sache und das ist Fußball und ist eigentlich die schönste Nebensache der Welt.
Wie schwierig ist es manchmal, diese Harmonie zu erzeugen, aufzubauen, weil du hast ja gerade auch schon durchklingen lassen, so richtig Freundschaft wie bei dir damals ist im Profigeschäft manchmal nicht mehr angesagt.
Ja, das stimmt, aber trotzdem versuche ich das zu vermitteln. Also ich versuche schon für die Jungs immer da zu sein, väterlicher Freund zu sein, dass ich es nicht jedem gleich machen kann, ist auch ganz klar. Aber ich versuch's. Und ich versuche auch, dass sie so miteinander umgehen, ja, dass sie ein Team sein müssen, weil nur erfolgreich können wir sein, wenn wir alle zusammen agieren. Und alles andere bringt uns nichts. Und so ist es auch hier im Verein. Wir sind ein großer Verein, wir haben viele Mitarbeiter, ja, und vieles fällt natürlich leichter, wenn du miteinander gut auskommst, wenn du dich respektierst, wenn du offen zueinander bist und so versuche ich meine Mannschaft zu führen, aber auch meinen ganzen Staff, dass es wichtig ist, dass wir alles zusammen machen und trotzdem offen sind für Kritik. Ja, das ist auch ganz wichtig. Und darum versuchen wir auch viel Zeit miteinander zu verbringen, ja, damit genau das dann im letzten Moment dann auch vielleicht der ausschlaggebende Punkt ist, um erfolgreicher zu sein als andere.
Jetzt ist Thomas Kies nicht nur ein langjähriger Jugendfreund und mit bester Kumpel von dir, sondern er ist auch ehemaliger Profi, also hat genau das geschafft, woran du, wie du eben beschrieben hast, in Anführungsstrichen gescheitert bist. Du hast einen anderen Weg eingeschlagen, sehr spannenden Weg. Wie kam es dazu eigentlich? Wie bist du zum Trainer geworden?
Ja, also ganz, ganz komisch. Also ich war Jugendtrainer in dem Verein, als ich da dann auch gespielt habe, war ich Jugendtrainer. Hab da eine D-Jugendmannschaft übernommen, einfach so zum Training dazu. Hab gedacht, ach komm, probier's dich mal aus, Dinge weiterzugeben, die du vielleicht selber dann auch machst. Es war am Anfang nicht so leicht, ja, weil dann, wenn du da auf dem Dorf dann auch arbeitest, dann kommt nicht jedes Kind zum Training und ist dann auch schwierig, hat aber echt extrem viel Spaß gemacht. Hab dann während meines Studiums habe ich dann auch die Trainerscheine gemacht. Hab aber gedacht, ich spiele so lange Fußball, ich werde nie Trainer. Hat sich dann aber dann auch irgendwann geändert, als ich dann während meines Studiums dann auch Fußballtrainer in so Fußballschulen wurde. Unter anderem dann auch mal auf dem KSC, also beim Karlsruher Sportclub. Und da hat der damalige Jugendleiter, der heute noch Jugendleiter ist, der Werner Schön, gefragt, ob jemand Interesse hat, ein Co-Trainer zu werden bei Markus Kauczynski in der U19. Habe ich gesagt, ja, ich mach's. Und so kam das dann, das Ganze. Und dann war ich dann dabei. Zur damaligen Zeit war das dann der Jahrgang mit Lars Stindl, Daniel Brosinski. Ja, es waren echt wirklich sehr, sehr gute Fußballer. Und ich habe gedacht, boah, mit denen ist nochmal was anderes. Weil wie gut, dass die sind und die hören zu und die wollen besser werden, haben da trotzdem ihre Eitelkeiten, ja, weil sie sich dann auch mal ungerecht behandelt fühlen, aber trotzdem gehen sie ihren Weg weiter und du kannst denen auch was sagen und sie machen es ohne Murren. Und da habe ich gedacht, ist gar nicht so schlecht. Und das habe ich dann nebenbei, als ich noch auf Fußball gespielt habe, habe ich das dann so vorangetrieben, dass mir das so viel Spaß machte, dass ich gesagt habe, ich möchte aber eine eigene Mannschaft dann auch trainieren. War dann U15-Trainer ab dem nächsten Jahr und war dann auch lang da tätig, hab drumherum viele Dinge gemacht, was dann Schule anbelangt oder ja, Hausaufgabenbetreuung oder dann auch Fahrdienste. Und ich fand so das Rundum-Paket und die Rundum-Betreuung für die Spieler, das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und habe gemerkt, dass die Spieler das auch annehmen, dass du einen persönlichen Zugang kriegst, dass die dir zuhören und genau das umsetzen, was du eigentlich willst. Und so wurde das peu à peu mehr und dann bin ich dann irgendwann auch in den höheren Leistungsbereich im Fußball, also dann die U17 oder die U19 gekommen. Und da war ich schon sehr lange beim KSC und dann kam der Anruf von Bayern und dann habe ich gedacht, das war immer so ein Jugendtraum, als Spieler da zu sein. Jetzt kann ich als Trainer da zu sein, da sind die Plätze noch rarer gesät. Und dann habe ich gedacht, das ist abgesprochen mit meiner Frau und die so, das war schon immer dein Traum, das machen wir. Und dann sind wir nach München gezogen, dann war ich 3 Jahre da. War eine wunderschöne Zeit und dann habe ich aber für mich gedacht, der Weg muss irgendwie weitergehen und das ist jetzt noch nicht so, ja, dass ich auch die Erfüllung habe, im Jugendbereich nur zu sein. Und so ging es dann halt weiter. Dann in den Norden nach Kiel, dann in den Süden wieder nach Stuttgart und jetzt bin ich wieder im Norden und es ist wirklich wunderschön.
Wir wollen auch gleich nochmal über den Profitrainer sprechen. Würde aber noch einmal interessieren, war das beim KSC schon zu Beginn eine Vollzeitstelle? Du hast aber nebenbei noch studiert oder war es halb und du hattest eigentlich noch was anderes du hast Sportwissenschaft studiert und etwas anderes mit dem Studium vor?
Ja, zu Beginn denkt man ja dann immer, was kannst du mit dem Studium machen? Ich glaube, das geht uns allen so, dass wir eine Idee haben, Und dann letztendlich, was machst du eigentlich damit? Und als es dann so mit Fußball, weil das war ja immer, ja schon immer mein Lebenstraum, im Fußball aktiv zu sein, egal auf welcher Ebene, ja, weil der Sport mir so viel gegeben hat, dass es klar war, das muss irgendwas mit Fußball sein. Selbst wenn es irgendwie im Marketing- oder Merchandising-Bereich gewesen sein, Hauptsache im Fußballverein. Ja, zu Beginn, das war deine Frage, Entschuldigung, zu Beginn hatte ich eine Mini-Jobstelle beim KSC, aber das war mir überhaupt gar nicht wichtig, weil die Zeit und nur der Gedanke, dass es mir unheimlich viel gibt und dass mir so viel Spaß bereitet, war für mich viel wichtiger. Ich habe drumherum alles gemacht, ich habe nachts bei der Zeitung gearbeitet, bin Pakete ausgefahren, habe tagsüber dann noch studiert. Mir war eigentlich nie was zu viel, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und du hast dich halt so durchs Leben gewurschtelt. Dann nach einem halben Jahr habe ich dann so eine halbe Stelle bekommen, habe dann nachts immer noch bei der Zeitung gearbeitet. Und dann wurde es dann irgendwann weniger, weil das beim KSC auch immer mehr wurde. Habe ich dann letztendlich auch eine volle Stelle bekommen. Und dann ging das Ganze so seinen Lauf.
Aber immer mit der Feststellung wirklich, also man kann sich das gut vorstellen, man nimmt es halt einfach als, nicht als richtige Arbeit wahr, sondern eher Leidenschaft und man merkt, oh, hier bin ich zu Hause und das genau. War genau die Zeit.
Okay. Ja, genau. Also für mich war das so ein Selbstverständnis, dass das war einfach nur wichtig, Zeit damit zu verbringen, Zeit mit Fußball im Kopf, mit Dingen sich zu beschäftigen, die dir einfach nur Freude und Spaß machen und so wie du es sagtest, Leidenschaft, Emotion dabei und auch der Austausch mit dem damaligen Team, das war so eine coole Zeit, dass dir alles andere völlig, völlig egal war. Ja, und mir geht's eigentlich heute noch genauso. Also ich fühle mich ja auch wieder, ja, wie in meiner Jugendzeit, dass ich den ständigen Austausch mit meinem Trainerteam, mit den Spielern genauso wahrnehme wie eigentlich zu meiner Anfangszeit. Und ich glaube, das ist schön, das zu spüren, dass mir die Zeit, die ich hier bin, überhaupt nichts ausmacht, sondern ich die so genieße, dass es eher der Spaß und die Freude an dem ist, was ich tue.
Berufung gefunden, würde ich sagen.
Absolut.
Absolut, klingt daraus. Bevor wir zum Profitrainer kommen, du hast fast ein Jahrzehnt am Ende mit Jugendspielern gearbeitet. Was hast du da gelernt über junge Spieler?
Ja, dass die gar nicht so unterschiedlich sind zu den Älteren, nur dass sie drumherum noch in die Schule gehen müssen, ja, dass sie Hausaufgaben machen müssen, dass sie sich eigentlich vorbereiten auf das, was irgendwann ihr Beruf wird und der dann letztendlich auch ein Stück weit ein bisschen leichter wird. Ja, weil die Zeit drumherum, die du noch für den Kopf aufwenden musst, die ist ja nicht mehr gegeben. Also ich finde es immer schön, wenn Spieler die zum Training kommen und eigentlich nicht so einen langen Tag haben, sich dann mit Dingen beschäftigen, die vielleicht über den Fußball hinaus sind, stattfinden und dass sie da ihren Horizont erweitern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das haben Jugendspieler, weil die müssen halt einfach noch zur Schule gehen und die können sich nicht mit Dingen beschäftigen, die sich fernab des Fußballs einfach nur zeitraubend sind und vielleicht nicht zielführend sind. Und deswegen, ja, ist nicht so ein großer Unterschied, nur dass, glaube ich, Jugendspieler einfach noch mehr investieren müssen als Profis.
Jetzt hast du dann in der Zeit beim KSC ganz viele Spieler gehabt auch, die du geformt hast mit Lars Stindl, der Name ist schon gefallen. Wer sind noch andere, die dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, ich bin immer ja nur ein Teil davon. Ich hab die mal einen kleinen Zeitrahmen, habe ich sie in ein Jahr, vielleicht dann auch mal zwei, drei Jahre, wie jetzt in Darmstadt spielt Marvin Mehlem, da spielt Matze Bader, die hatte ich etwas länger, den Jahrgang hatte ich etwas länger. Dann Sead Kolasinac, hatte ich in der Jugend, Kevin Akbuguma, Dennis Tomala, der in Heidenheim spielt, war auch ein Spieler, Lukas Rupp war ein Spieler in der Jugend, Ja, bestimmt noch ein paar mehr, aber wenn ich auch jetzt jemanden vergessen habe, die Spieler waren mir alle wichtig, egal ob sie jetzt Profi geworden sind oder nur ein Teil meiner Zeit auch in der Jugend, dann auch bei Bayern, da waren ja noch andere Spieler und mir war immer jeder Einzelne gleich wichtig. Also mir ist es egal, ob der jetzt dann letztendlich was geworden ist, sondern ich versuche die Jungs auch außerhalb des Fußballplatzes so zu nehmen, wie sie sind und vielleicht auch ein Stück weit was mitzugeben, weil das, glaube ich, viel wichtiger ist, als alles nur auf dem Platz immer auszutragen. Und deswegen gibt's auch Spieler, mit denen ich heute noch Kontakt habe, die haben mit Profifußball gar nichts am Hut, aber es ist trotzdem schön, dass man da noch Verbindungen hat. Und auch wenn ich heute noch Jugendspieler von damals treffe, das ist immer, immer schön.
Mit einem haben wir auch gesprochen, Hakan Çalhanoğlu, den hattest du eventuell
noch. Der war ja auch hier.
Der war ja auch hier,
ja,
genau.
Hakan,
der,
ja, klar.
Aber den hast du auch zum KSC sogar geholt, oder?
Genau. Also war damals eine spannende Aufgabe, weil er und sein Beraterteam und seine Familie und ich als kleiner U15-Trainer, der den Hakan aus Mannheim nach Karlsruhe holen wollte, zusammen natürlich mit den Verantwortlichen des KSC, mit Markus oder mit Rüdiger damals. Und Markus hatte Training und hat dann gesagt, da kommen jetzt ein paar, setz dich mal, also ich kannte natürlich Hakan, weil ich ihn oft beobachtet hatte, setz dich mal mit denen zusammen, und dann kam eine ganze Armada, wirklich, und ich mittendrin und habe nur gedacht, mein Gott, was sollst du denn hier? Und es war aber ganz nett und ganz angenehm, und da war Hakan, der damals auch ein kleiner Bub war, den ich auch oft von der Sportschule damals abgeholt habe und wieder hochgefahren habe, und wir hatten schon eine spannende Zeit, auch mit seiner Schule war ich oft beim Direktor, aber ein herzensguter Junge und immer noch so, glaube ich, dann auch, wie er früher war. Und wenn wir Kontakt haben, ist es immer sehr nett.
Ja, er hat auch herzensgut über dich gesprochen. Mich würde mal interessieren, wie ist es jetzt mit so Erfahrungen, die man dann schon auch mit solchen Spielern, die ja auch eine große Karriere gemacht haben, früher zusammengearbeitet hat, deren Weg sozusagen auch jetzt beobachtet und begleitet hat, noch Kontakt hat und dann auch jetzt mit vielleicht auch mal ganz verschiedenen Charakteren umgeht in so einer Profimannschaft.
Ich glaube, das zeigt, dass, weil er früher schon so ehrgeizig war und so fokussiert war, hat den ganzen Tag nur trainieren wollen. Er wollte nicht zur Schule gehen, sondern er wollte immer nur trainieren. Man sieht einfach, dass man mit harter Arbeit und mit Willen ganz, ganz viel erreichen kann. Und wie gesagt, da scheiden sich dann manchmal die Geister, wie bei mir dann auch. Vielleicht hat man dann aus verschiedenen Gründen nicht das Potenzial dazu, und das muss man dann akzeptieren und muss dann andere Wege eingehen. Und weil jeder Weg ist irgendwie so vorgefertigt, glaube ich, und im Leben ist alles für was gut. Ja, und man muss nur wissen, was man will. Und da war Hakan einer, der wusste genau, was er wollte. Und deswegen kommt es nicht von ungefähr, dass er dann auch das geschafft hat, so wie er es jetzt gerade auch dann lebt.
Du hast auch mal gesagt, Mentalität schlägt Talent. Ist das immer so oder?
Am besten hast du beides.
Am besten hat man beides, wie bei ihm.
Also. Am besten hast du beides, genau, wie bei ihm. Wie gesagt, da gibt es auch noch mehrere Beispiele, aber wenn du das beides hast, dann ist es natürlich perfekt.
Ja. Jetzt haben wir viel über den Umgang mit Spielern und Entwicklung auch gesprochen. Wie entwickelt sich denn in solcher Zeit, wir sind ja jetzt auch im Profibereich und es wird zum Beispiel ganz oft auch über deine Spielphilosophie gesprochen, diskutiert. Wie entwickelt sich so eine, hast du die schon im Jugendbereich entwickelt? Kam das später? Kam das in den erst im Herrenbereich richtig zum Vorschein?
Nee, also das hat sich so peu à peu, weil du in der Jugend natürlich dann auch viel Erfahrungen sammelst und klar bist du zu Beginn vorgeprägt, du hattest Trainer dann, mit denen du zusammengearbeitet hast. Dann hast du dir natürlich auch was abgeschaut, wie machen die's, ja, machst du es ähnlich, weil du dann gerade heute im Fußballbereich hast du ja als Verein auch eine Philosophie, wenn du eine hast. Und bei uns war das beim KSC sehr offen. Trotzdem haben wir uns sehr viel ausgetauscht. Und du als junger Trainer hast du und kannst du ja gar nicht die Erfahrung haben. Und dann ist ja klar, dass du dir etwas abschaust. Und wenn du dann aber selber tätig bist und jeden Tag mit deiner Mannschaft zugange bist, dann entwickelst du Dinge, die sich vielleicht am Anfang gar nicht so zeigen. Und so war es dann bei mir. Ich hatte auch diese Woche oder am Wochenende schon mit Sonny ein Gespräch darüber, weil er auch gefragt hat, wie hat sich das bei dir eigentlich so verfestigt, die Art und Weise zu spielen. Dann habe ich ihm erzählt, es kam von ganz alleine, dass ich immer nur gedacht habe, meine Innenverteidiger, die bieten sich immer nur nach hinten an, die wollen immer nur nach hinten den Ball, aber wir doch zum Tor wollen und du nur eine gute Absicherung dann letztendlich brauchst, um dann vielleicht auf eine andere Art und Weise nach vorne zu kommen. Und so kam das in der C-Jugend, B-Jugend dann umso mehr. Dann wurde die Athletik dann auch ein bisschen mehr, dann konntest du das noch mehr mit einbringen, dann hast du noch mehr Erfahrungen gemacht, guckst dir noch viel mehr an, was andere dann auch machen, weil du schaust dir ja trotzdem immer irgendwie eine Kleinigkeit ab, trotzdem willst du selber sein und willst bei dir sein, und das war mir dann auch immer wichtig, ja, dass ich meinen eigenen Stil präge, und das habe ich getan, und da versuche ich aber jeden Tag mir Dinge noch weiter anzueignen und besser zu werden und ja auch im Austausch mit meinem Trainerteam neue Dinge dann reinzubringen in das Team.
Der besondere Spielstil war in der Jugend schon erfolgreich. Deutscher Meister geworden, unter anderem bei Bayern, einmal Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gespielt mit dem KSC. Dann hast du beim FC Bayern ja die zweite Mannschaft übernommen und dann ging später zu Kiel, Stuttgart, jetzt HSV. War für dich immer klar, dass diese Art von Fußball auch im Herrenbereich funktioniert, auf so hohem Niveau, und hast du es auch immer durchgezogen?
Ja, also wenn was funktioniert, dann funktioniert's ja. Also ob ich jetzt im Jugendbereich bin oder im Seniorenbereich, ist ja relativ egal. Ja, weil die wollen alle, letztendlich wollen Fußballer alle normalerweise den Ball haben und wollen was Produktives damit anfangen. Es gibt natürlich verschiedene Philosophien, und das habe ich auch gelernt über meine Jahre hinweg, das alles zu akzeptieren. Trotzdem habe ich meinen eigenen Stil und meine eigene Art und Weise, wie ich Fußball sehe. Und für mich findet Fußball mit dem Ball statt. Und das hat in der Jugend funktioniert. Dann habe ich gedacht, ja, warum soll das oben eigentlich nicht funktionieren? Und so habe ich das kennengelernt und habe das dann auch erkannt für mich, dass es eigentlich größtenteils immer funktioniert, weil es über die ganzen Jahre auch funktioniert hat. Und da hat sich für mich gar nicht die Frage gestellt, warum sollte das nicht funktionieren? Sondern ich bin von was überzeugt, so bin ich als Mensch. Und diese Überzeugung versuche ich in meine Mannschaft zu tragen, mit allen Unwägbarkeiten. Und das mache ich und das habe ich schon immer getan. Und da bin ich viel zu sehr Überzeugungstäter.
Es funktioniert auch hier beim HSV. Das zeigt die Hinrunde. Mannschaft hat da häufig für positive Schlagzeilen gesorgt und vor allen Dingen war die Handschrift erkennbar. Nichtsdestotrotz, das ist ja immer ein Entwicklungsprozess. Wie zufrieden bist du, wenn du auf die Hinrunde schaust und auch auf die Implementierung deiner Spielweise?
Es ist ja immer schön, wenn Außenstehende sagen, und man sieht ganz klar die Idee. Ich glaube, das spricht für das Trainerteam, das spricht für die Philosophie, wenn man was sieht, das was erkennbar ist, was immer wiederkehrend ist. Ich glaube, das ist, sagen wir mal, also gerade für mich ist es die größte Anerkennung, die man kriegen kann. Ob dann, und das ist auch im Fußball so oder im Sport allgemein so, du hast immer irgendwelche Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Ob das der Platz ist, ob es Wetter ist, ob Schiedsrichter. Und dann kommt da noch auch viel Glück und Pech dazu. Das muss man auch sagen. Und wenn man das Ganze alles abwägt, dann glaube ich, dass wir mit Sicherheit einige Punkte mehr haben könnten. Aber wir auf unserem Weg bei uns bleiben und jetzt auch sehen, dass wir, und das ist das Positive, dass wir weiter hart arbeiten müssen. Und das macht unglaublich viel Spaß, dass alle mitgehen, dass alle mitziehen. Ich glaube, auch wir hier als Verein das komplett mitleben. Also das nehme ich so auch bei uns unten wahr, dass der Verein ein großartiger Verein ist und dass man ja zusammen sehr, sehr viel Spaß haben kann. Und das versuchen wir jedem Einzelnen hier im Verein auch zu geben. Versuchen immer alles reinzuhauen, was wir haben, weil das ist das Einzige, ja, was wir auch immer tagtäglich machen können, dass wir auf dem Platz unser Leben lassen. Und ich glaube, dass das auch anerkannt wird von jedem Einzelnen drumherum. Und das ist, glaube ich, auch schön zu sehen. Und deswegen, wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg, aber unser Weg muss noch weitergehen und er ist gepflastert von harter Arbeit.
Wir haben eben gehört, dass Gespräche über Spielphilosophie stattfinden. Bei der Führung und Entwicklung einer Mannschaft zählen natürlich neben taktischen Sachen auch weitere Soft Skills dazu, Führen einer Mannschaft. Wie arbeitest du da? Wie hast du es bislang beim HSV erlebt? Du hast gesagt, die Jungs ziehen klasse mit, aber das hat natürlich auch immer was mit dem Trainerteam zu tun, mit Führen. Wie sind da deine Vorgehensweise? Also was ist wichtig? Was ist dir wichtig beim Führen einer Mannschaft?
Ja, viele Gespräche. Ich glaube, dass wenn wir bei uns unten sitzen, ein Fußbad nehmen, dass du da ganz entspannt auch dann miteinander reden kannst, dass es wichtig ist, dass jeder das Gefühl hat, dass er ein Teil davon ist, dass du, wenn du im Kraftraum bist, meine Co-Trainer viel arbeiten, teilweise wir zusammen Tech-Ball spielen und ja, so Zeit miteinander zu verbringen, ist, glaube ich, das Wichtigste, neben Analysen und Athletik und Fußball an sich, ist einfach die zwischenmenschliche Beziehung des A und O. Und wenn das funktioniert ist, dann nimmt man auch Dinge, glaube ich, eher an und versucht die dann auch umzusetzen, weil es eine andere Ebene ist. Und ja, wie gesagt, das andere ist alles wichtig, wie du es vielleicht sagtest, mit Soft Skills wie Analyse und Athletik. Da ziehen die Jungs echt brutal mit und sowohl mein Trainerteam als auch das Athletikteam als auch die Physios arbeiten da auch total mit und sind auch immer im ständigen Austausch. Das ist einfach immer Kommunikation, viel, viel Kommunikation.
Du hast eben unbewusst ein gutes Stichwort genannt, nämlich die Tech-Ball-Platte. Dazu haben wir eine Frage.
Hallo Trainer, zunächst einmal freue ich mich natürlich, dass du beim Podcast ein bisschen was zum Besten gibst und dass ich dir auch noch eine Frage stellen darf. Meine Frage geht um das Thema Tech-Ball. Wir haben ja da seit einiger Zeit eine Platte bei uns stehen und ich habe mittlerweile wirklich viele Namen gehört aus der Mannschaft und auch vom Trainerteam, die das richtig, richtig gut können sollen. Dein Name war leider noch nicht dabei. Woran liegt denn das?
Als Maulwaschung.
Ja.
Ja, erstens, er war noch nie gesehen an der Platte. Ja, sollte sich vielleicht auch mal hinterfragen. Ja, ansonsten spiele ich eigentlich nur intern. Gegen Merlin verliere ich immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit Tappa ist es so ein bisschen pari. Mit Mario haben wir doppelt gespielt, Mario und ich, Mario Vuskovic und ich, gegen Meffo und Muni, die haben wir abgezogen, also von daher, meine Bilanz ist ausgeglichen, wobei ich, wie gesagt, gegen Merlin immer verliere. Ja, aber Bascho, du bist herzlich eingeladen zum nächsten Date an der Platte, aber du musst erstmal vielleicht die Regeln kennenlernen, also, weil da geht's um Technik.
Sehr gut. Klare Ansage an den HSV-Kapitän. Vielleicht da noch ein Wort zu Bascho, bevor wir zu deinem Trainerteam kommen. Wie wichtig ist für dich der Kapitän als verlängerter Arm und wie füllt er die Rolle aus?
Ja, aber ich glaube, das sieht man. Also das ist einfach ein brutal guter Austausch. Man kann mit ihm ganz offen reden. Wichtige Themen ansprechen, aber auch Themen außerhalb dann auch ansprechen. Und er ist das Ohr für die Mannschaft oder das Sprachrohr, besser gesagt, für die Mannschaft und das Ohr für mich. Ja, das aber jetzt nicht in dem negativen Sinne, dass er mir alles erzählt, sondern dass ich weiß, was so die Gefühlslage in der Mannschaft anbelangt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da ist er ein super wichtiger Spieler für mich, dass man da sehr, sehr gut kommunizieren kann und auch offen und nicht nachtragend, sondern alles der Sache dient. Und das macht er wirklich spitze.
Ich glaube, das hat man durch das Beispiel jetzt auch gut mitbekommen, guten Eindruck davon gewonnen. Den hat man auch gewonnen, dass ihr im Trainerteam sehr gut zusammenarbeitet und ihr euch da auch sehr gut ergänzt. Wer nimmt da wie die Rolle ein und was ist dir da auch wichtig im Zusammenarbeit?
Also ich kenne ja Jule schon am längsten. Ich habe mit Jule schon in Karlsruhe zusammengearbeitet. Und ja, er ist so der, auch hier der Kommunikator zwischen allen, macht die ganze, ja, die ganze Verbindung stellt er zu der Jugend dann mit dar. Wobei ich dann natürlich auch bei den Spielen bin, aber mir ist es nicht immer möglich, dann die ganzen Spieler zu koordinieren. Das macht dann alles Jule, ein Austausch mit so intern, was so Organisation und alles anbelangt. Natürlich dann aber trotzdem auch ein wichtiger Teil, was Übungseinheiten darstellt auf dem Platz. Merlin ist so derjenige, der das Analytische mehr verkörpert, sowohl mit den Spielern als auch so mit dem Gegner, und da einen guten Draht zu unserer Analyseabteilung hat, wobei die Jungs dann um Edi oder Sören oder Dirk dann auch immer bei uns unten sind. Und Tapa ist so der Standardkünstler mit Svenny mittlerweile, unserem Torwarttrainer, und Tapa setzt sich da den ganzen Tag mit Standardsituationen mit und gegen den Ball auch auseinander. Sieht man, wir haben erst einen Standardgegentor kassiert, wir haben aber auch im Umkehrschluss in der Offensive vielleicht nicht direkt verwandelte, aber wir spielen ja sowieso immer viel Bälle vor, um dann letztendlich zum Torerfolg zu kommen. Da kreieren wir sehr, sehr viel Situationen, die für uns sehr gefährlich werden, also im positiven Sinne dann für uns gefährlich sind, und das machen sie toll, und so hat jeder seinen Teil, und am Ende muss ich es koordinieren, und ich glaube, wir sind echt ein sehr harmonisches, aber sehr kritisches Team auch miteinander. Und das ist, dass wir fünf da echt perfekt harmonieren, muss ich sagen.
Kannst du in dem Zuge gut abgeben Sachen und ausarbeiten lassen auch und hast dann gutes Gewissen, oder musst du auch alles selber irgendwie wissen und verstehen?
Ja, Wissen ist immer gut, aber ich vertraue meinen Jungs. Und Vertrauen ist das A und O. Das ist auch in der Mannschaft so, dass man sich gegenseitig vertraut, dass man ehrlich miteinander ist. Und wenn ich das nicht könnte, dann glaube ich, ja, müssen wir was tauschen, gerade dann im Trainerteam. Und ich bin so überzeugt und vertraue den Jungs so, dass ich sie ihr eigener Herr sein lasse. Und das ist auch gut so, weil sonst, das würde mich kaputt machen, glaube ich, wenn ich mich um alles kümmern müsste und so immer nochmal nachkontrolliere, was macht der eigentlich. Ich vertraue meinen Jungs total.
Von einem, den du vertraust und auch eben schon angesprochen hast, haben wir natürlich auch eine Frage.
Moin Tim, hier spricht Jule Hübner. Ich habe gehört, du bist heute beim HSV-Podcast, und da lassen wir natürlich nicht nehmen, dir auch eine Frage zu stellen. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, ist schon ein bisschen her, da waren wir noch ein bisschen jünger und knackiger. Da haben wir ab und zu bei der U19 vom KSC im Training mitgespielt. Und hin und wieder gingen die Abschlussspiele, wenn wir dabei waren, ein bisschen länger. Kleiner Tipp, es ging darum, dass einer unbedingt gewinnen wollte bzw. nicht verlieren konnte. In diesem Sinne, viel Spaß noch beim Podcast. Liebe Grüße, Jule. Ciao, ciao.
Sagen meine Spieler heute noch. Also wenn ich die Jungs treffe von damals, dann sagen, wir haben ewig gespielt, bis du gewonnen hattest. Und wenn es dann nicht so, dann wurden irgendwelche Regeln wurden dann eingeführt, dass ich dann letztendlich doch gewonnen habe. Also ja, das ist so halt in meinem Leben. Ich kann ganz, ganz schlecht verlieren. Wie gesagt, auf dem Fußballplatz schon gar nicht. Darum spiele ich mittlerweile auch nicht mehr mit. Wenn es dann so 5 gegen 2 so einen Kreis gibt, dann will ich schon ab und zu noch manchmal mitspielen. Ja, aber ich merke auch, dass ich einfach von der Birne halt einfach langsamer werde, muss man ganz ehrlich sagen.
Aber man muss auch sagen, du warst Stürmer in deiner aktiven Zeit und warst auch ein ja, treffsicherer Stürmer. Also du hast auch dann für die Entscheidung gesorgt.
Ja, also ich bin so, je älter das ich wurde, umso mehr wurde ich nach vorne geschoben oder ich habe mich dann selber auch da gesehen, das hätte ich vielleicht früher machen sollen. Die Jugendtrainer der damaligen Zeit haben mich nur immer als groß erachtet und von hinten dann den Spielaufbau zu machen und verteidigen, aber ich war schon immer der Offensivdenkende und wollte eigentlich immer nur nach vorne und ja, und deswegen ja, ist auch so mein Stil entstanden, dass ich immer Tore schießen will und trotzdem intensiv gegen den Ball arbeite.
Wirkt sich das auch bei den Gesprächen mit Offensivkräften mehr aus oder Stürmern?
Ja, absolut. Also du hast ja da dein, wie gesagt, ich habe ja überall gespielt. Trotzdem war mein Verständnis als Stürmer immer das eine, dass ich Tore schießen wollte. Und du musst nicht immer am Spiel teilnehmen, um letztendlich zu scoren oder um letztendlich zu treffen. Und das versuche ich meinen Stürmern so beizubringen, dass sie ab und zu eher auch mal warten, also mit dem Ball eher mal warten und nicht immer nur im Spiel involviert sein müssen, um letztendlich zu treffen.
Thomas Kies hat auch erzählt, dass du jemand warst, der das Spiel immer schon mehr gelesen hat als alle anderen. Also wusstest du auch dann, wo der Ball hinfällt? Und also warst du dann so ein typischer Strafraumstürmer? Oder?
Nein, das will ich nicht sagen, aber ich habe halt gedacht, ja, wenn die Situation sich da, ich habe halt vorausschauend da vielleicht insgesamt gedacht. Und darum war es mir dann vielleicht auch möglich, irgendwo zu stehen, wo vielleicht andere dann nicht stehen. Und das, wie gesagt, ist es schwierig vielleicht, aber es gehört ja auch dann noch die Athletik dazu. Und die Athletik, da war ich dann eher der Faule und wollte dann auch weniger laufen. Und deswegen kam es mir zugute, dass ich früher schon gewusst habe, wo der Ball hinfällt.
Welche Hilfen gibt man denn Spielern heute oder gibst du, die dann vielleicht klare Vorgaben brauchen, um dann ihren besten Impact für die Mannschaft auch zu geben?
Ja, es ist immer so ein schmaler Grat, weil manche brauchen das einfach. Ja, es gibt ja so viele Außenspieler, die bauen die Linie. Ja, trotzdem versuche ich ja, die in ihren Mustern aufzubrechen, versuche ihnen mehr Entscheidungen zu geben und so trainieren wir dann auch im Training, dass die Entscheidungsfindung und am besten die richtige Entscheidungsfindung das A und O im Fußball sind und dass sie das nur besser macht und dass sie einfach ihren Horizont oder ihr Spiel erweitern müssen. Und das versuche ich ihnen beizubringen, ist in späterem Alter immer ein bisschen schwieriger, weil sie natürlich vorgeprägt sind durch Trainer oder durch verschiedene Muster, die sie über ihre Jahre sich angeeignet haben. Aber trotzdem gibt's noch Möglichkeiten, die Jungs zu formen und das versuche ich, weil dadurch unser Spiel ja ausgewogener, unausrechenbarer wird und vielleicht auch etwas variabler.
Horizont erweitern, variabel spielen, Weiterentwicklung von Spielern, das ist das, was sich der HSV auf die Fahne geschrieben hat. Du bist jetzt seit 202 Tagen, genau heute auf den Tag, HSV-Trainer. Es klang eben schon mal an, wenn wir jetzt nochmal das große Ganze aufschlagen, den HSV als Club. Wie nimmst du den wahr mit seiner Strahlkraft, mit der Power?
Ja, ist ja nicht immer positiv, sage ich, weil der Verein hat natürlich eine Vorgeschichte. Trotzdem leben wir eben jetzt. Und das, was ich nur sagen kann, ist es, dass es ein Verein ist, der sehr familiär ist, trotz seiner Größe. Und da fühle ich mich gut aufgehoben und das versuche ich zu unterstreichen. Also wir als Mannschaft, wir als Team im Bereich versuchen das auf unseren Verein zu übertragen und ich hoffe, das kommt hier oben dann auch gut an oder im Gesamtverein dann auch gut an. Und wie gesagt, das kann ich nur unterstreichen, dass man sich sehr wohl fühlt, weil man auch gut aufgenommen wird und das ist ein schönes Zeichen und alles, was war, kann man nicht wieder herbeiführen, sondern nur das, was kommt, das kann man beeinflussen und das versuchen wir jeden Tag und ich hoffe, dass der ganze HSV damit geht weil wir sind gewillt, dass wir vorangehen. Wir brauchen aber die Unterstützung vom gesamten Verein.
Wie oft begegnet dir das, dieser Blick in die Vergangenheit, und wie sehr stört es dann auch, weil du ja daran nichts kannst, dafür nichts kannst?
Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich hier auf die Geschäftsstelle komme, dann sehe ich links nur die Titel und alles, oder dann auch oben in den VIP-Räumen die ganzen Spieler, die früher hier gespielt haben. Ist ja schön, wenn man die Spieler dann von damals auch in den Himmel hängt. Trotzdem müssen wir die Gegenwart akzeptieren, und die Gegenwart ist einfach zweite Liga, und da müssen wir ansetzen, dass wir da einfach eine neue Zeitrechnung anbrechen und da einfach die Gegenwart noch mehr akzeptieren. Klar, die Presse ist immer so ein Indikator, die leben auch noch in der Vergangenheit, und deswegen wir sind zweite Liga, aber wir wollen für mehr Mut und mehr Bereitschaft und für vielleicht auch Aufbruch in eine neue Zeit dann auch stehen.
Welches Gefühl hast du im Austausch mit den Menschen, wenn du mal in der Stadt bist oder Fans begegnest? Hast du da das Gefühl, dass die diesen Weg voll mitgehen gerade?
Schwer zu sagen. Ich habe schon das Gefühl, ja, dass eine Ruhe hier einkehrt. Ich glaube, das gab es über die Jahre hinweg nicht so. Und trotzdem, die sind ja durch und durch HSV, und es macht einfach nur Spaß, zu spüren, wie sehr sie diesen Verein lieben. Ja, und man muss aber, das, was ich vorhin auch sagte, man muss aber akzeptieren, der Verein ist großartig, aber da geht's nur um die Verbindung zum Verein und nicht über Ergebnisse, über Vergangenes, sondern zum Verein an sich, dass der Verein, die Raute, dass das ein großartiger Verein ist, der ein schönes, wunderschönes Stadion in einer wunderschönen Stadt, und dass man sich einfach identifiziert mit dem Verein, nicht mit den Vergangenheiten oder mit den Ergebnissen, sondern einfach ich bin Anhänger dieses Clubs, weil es ein großartiger Verein ist.
Sprichst du die Identifikation an? Da hat man nochmal den Eindruck, dass du das auch voll vorlebst.
Ich hoffe, ich kann es greifen an sich für mich, weil ich bin so, wie ich bin, und wenn ich irgendwo was mache, dann mit 100% Überzeugung und mit Leidenschaft und mit Emotionen, und wenn das so rüberkommt, dann finde ich das toll, dann finde ich das schön, aber das müssen immer andere über mich dann beurteilen, und ich kann das selber von mir nicht greifen, weil ich mich nicht verändere, ich bin, wie ich bin. Und ich hoffe, und es ist schön, wenn das so rüberkommt, weil das ehrlich gemeint ist.
Die Identifikation kommt auf jeden Fall rüber. Du hast es im Trainingslager sogar auch mal von der Mannschaft so ein bisschen hervorgekitzelt, würde ich mal meinen, indem sie auch mal ein HSV-Lied lernen sollten.
Ja, das war ja so auch eine Sache, die Jonas mit angeschoben hat. Jonas ist ja auch so ein gerade was Liedgut anbelangt oder Sprachwitz jetzt vielleicht bei Jonas dann auch mehr, ist er ja auch so ein Typ, der da voll dabei ist, und ja, und das hat sich einfach so ergeben, dass wir dann ein Lied singen mussten oder jeder so zum Einstand ein Lied gesungen hat. Und wir in der Zeit natürlich gerade am Anfang dann die ganzen Lieder, dann habe ich dann auch mitbekommen, auch mit der Familie, dass man da, wenn man sich mit dem Verein auseinandersetzt, dann auch auf solche Dinge stößt, automatisch stößt. Und das macht mir Freude, und diese Freude versuche ich dann auch meinem Team weiterzugeben. Ob es manchmal so ein bisschen mit Nachhelfen ist oder mit Nachdruck ist, ja, das kann man dann sehen, wie man will, aber mir macht's unheimlich viel Freude, die Lieder zu hören über den HSV, weil ich glaube, dass das genau das ist, der HSV, keine Ergebnisse, sondern genau die Identifikation mit dem Verein und wie der Verein gesehen wird als Verein und nicht abhängig von irgendwas.
Du bist aber selber auch textsicher.
Ich hoffe, dass ich die Lieder dann auch kann.
Aber Lieder lernen liegt dir anscheinend. Hat uns Jule auch erzählt, dass ihr öfter auch mal in früheren Zeiten
kanntest
du jedes Lied im Radio.
Ja, ich höre gern Radio und mag sehr, sehr gern Musik. Und wenn es dann natürlich öfters kommt, dann kennst du die Texte dann auch. Und früher mehr, heute fällt dir das etwas schwerer. Aber meine Kinder sind da auch schon sehr, sehr offen für, gerade die Große, die singt dann auch alles mit und die mittlere textet sich dann Dinge dazu. Das hat man als Kind, glaube ich, immer auch so gemacht. Und das macht einfach Spaß.
100% Identifikation mit der Aufgabe, das ist jetzt auch deine dritte Profi-Herrenstation. Du scheinst es immer gemacht zu haben. Was ist denn in deinen Erfahrungen so aus den Stationen auch in Kiel und Stuttgart geblieben und was hast du da für Erfahrungen mitgenommen?
Ja, aber ich glaube, man lernt jeden Tag und man entwickelt sich immer weiter, weil man sonst stehen bleibt, auch als Mensch. Deswegen spezifisch immer Sachen, ob das jetzt den Fußball anbelangt oder zwischenmenschliche Beziehungen anbelangt oder ja, Führungsarbeit anbelangt, Pressearbeit anbelangt. Ich glaube, da lernt man selber immer dazu und auch sich selber neu einzuschätzen, sich selber ja neu ein Stück weit auch dann vielleicht mal zu erfinden. Dinge, die man in der Vergangenheit nicht gemacht hat, dann vielleicht trotzdem lieber macht oder besser macht, ohne sich selber zu verstellen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich werde immer so bleiben, wie ich bin. Das kann ich nicht, aber ich kann mich ein Stück weit anpassen und ich kann ein Stück weit, und das habe ich gelernt, besser akzeptieren. Viel mehr Verständnis aufbringen. Und ich glaube, das war auch in der Zeit, in der ich zu Hause war, dann auch eine große Challenge für mich. Und das habe ich so mitgenommen, mit einem total lachenden Auge, auch was die Situation oder was die Station angeht, wo ich vorher war. Ich habe überall was mitgenommen und es war überall eine schöne Zeit.
Und so bleiben, wie man ist und sich trotzdem ändern, widerspricht sich ja eigentlich auch nicht. Man kann sich ja trotzdem ändern. Also
ich sage ja, vom Wesen an sich ändert man sich, glaube ich, nicht, aber die Art und Weise, wie man denkt, der ganzen Geschichte dann auch offener zu begegnen, hat ja nichts zu bedeuten, dass man sein Wesen verändert, sondern nur seine Denkweisen und seine Ansichten ein bisschen auch reguliert und anpasst.
Gibt es aus der Zeit in Stuttgart und Kiel noch Kontakte, Sachen, die auch geblieben sind?
Ja, auf jeden Fall. Also ob das jetzt in Stuttgart mit Spielern ist, mit Daniel Didavi oder Philipp Förster habe ich Kontakt oder in Kiel auch zu den Spielern, aber in Kiel habe ich auch Freunde gefunden und bin ich des Öfteren dann auch in Kiel und das sind richtige Freunde auch geworden.
Du sprichst die Freunde aus Kiel an, die haben wir auch.
Wir haben sie mal ausfindig gemacht.
Servus Timmy.
Hi Timmy, hier ist Armin und der Turt aus Kiel.
Ja, der HSV-Podcast über dich, da dürfen ja deine Kieler Jungs nicht fehlen, ne, mein Lieber? Du weißt ja, wir haben ja eine gemeinsame Leidenschaft. Golf ist ja das zweitschönste nach dem Fußball und in diesem Atemzug, da denken wir immer an die schöne Bahn 8 auf deinem Lieblingsplatz nahe Eckernförde. Du weißt, wie wir immer dort abschneiden, oder? Und ja, es gibt eine Challenge jetzt, eine gemeinsame Challenge. Wenn du das nächste Mal mehr als schlecht als ein Paar spielst, was haben wir uns dann überlegt, mein lieber Armin?
Dann muss er für uns mal kochen. Also wir bekochen ihn ja immer nach dem Golfen eigentlich und diesmal bist du mal dran, Tim.
Was hältst du davon?
Ich bin dabei. Turt. Armin und ich ziehen ja Turt immer so ein bisschen auf wegen seinem halben Schwung beim Golf. Ja, aber die zwei Jungs, die sind wirklich mittlerweile sehr, sehr gute Freunde. Und wir treffen uns auch wirklich häufig, weil ich bei denen dann auch mal ich selber sein kann, nicht der Trainer und nicht der der Fußballer. Armin ist auch Papa geworden und deswegen sind wir und unsere Familien dann auch wirklich schon ja uns sehr ans Herz gewachsen und es ist immer wunderschön bei ihnen und deswegen habe ich damit kein Problem, wenn mir einer der beiden die Küche zur Verfügung stellt oder der Armin vielleicht das Restaurant, in dem wir dann auch früher öfters dann auch gekocht haben, sein Restaurant in Kiel und dann machen wir das gerne. Aber zuerst bin ich mal zum Grillen noch eingeladen bei Tört und werde es da genießen.
Sehr gut. Zur Ergänzung, Armin Binder und Thorsten Kibbel sind die beiden, die du aus Kiel kennst. Und ja, spannend, du sprichst das Grillen an, das Restaurant. Gutes Essen ist für dich auch was, was nicht nur zu Weihnachten zählt.
Absolut. Ja, Kulinarik ist etwas ganz, ganz Schönes und mir ist gutes Essen sehr wichtig. Ich gehe sehr häufig essen, aber wenn ich die Zeit habe, koche ich auch selber sehr gerne. Nicht ganz so gut wie Armin, der wirklich herausragend kocht, oder wie Tört, der herausragend grillt, muss man wirklich sagen. Trotzdem zu Hause natürlich dann auch an Weihnachten für meine Familie gutes Essen, gute Ware, das ist mir sehr wichtig. Ja.
Und gute Gespräche.
Ja, das geht dann nicht um Fußball. Das kommt ja daraus.
Ja,
ja, weil man, ich glaube, beim guten Essen und beim guten Glas Wein sich so viel Zeit nehmen kann, dass gute Gespräche sich automatisch entwickeln. Und das ist einfach in dem Zeitalter, in dem alles so schnellliebig ist und mit dem Handy alles so offen und ist es, glaube ich, sehr schön, wenn man sich da verweilen kann.
Die beiden Jungs aus Kiel haben noch eine zweite Leidenschaft ins Spiel gebracht, Golfen.
Oh ja.
Erstmal, was hat es mit der Golfbahn 8 auf sich da? Die scheint ja im Gedächtnis
Altenhof,
zu sein.
In Altenhof, die Bahn 8. In letzter Zeit spielen wir sie fast nur oder haben wir sie vor jetzt Monaten nur im Dunkeln gespielt, weil wir so spät, wenn ich von Hamburg dann komme, war es dann relativ spät. Dann haben wir sie im Dunkel gespielt und dann haben wir die Bälle dann auch nicht mehr gefunden, aber die Bahn ist so schwer, rechts Bäume, links ist aus und geht so bergauf, das ist ein paar drei. Ist echt ein sehr, sehr schweres Signature Hole und darum da tue ich mich echt extrem schwer und ich hoffe, dass ich das nächste Mal ändern kann.
Woher kommt dein Faible fürs Golfen? Wie lange spielst du schon?
Oh, ich habe meine Frau beim Golfspielen kennengelernt in der Uni, also schon jetzt über 20 Jahre und darum kam das so eine Leidenschaft neben Fußball, da ist ein Ball dabei, du bist in der Natur, du kannst abschalten, trotzdem den Ehrgeiz entwickeln für sich selber. Ja, dass man jeden Ball treffen will und wenn man den nicht trifft, dann ist man unzufrieden. Aber trotzdem so, gerade bei unseren gemeinsamen Runden, da steht einfach mittlerweile der Spaß so im Vordergrund, dass man über uns selber lachen und einfach dann auch gemeinsam unterwegs sind und da auch viel reden kann und trotzdem Sport macht. Also ich glaube, das ist das Schöne am Golfen.
Wie talentiert bist du?
Wie im Fußball glaube ich auch, technisch sehr, sehr begabt, aber auch nicht die Zeit. Gerade im Golf muss man sehr viel Zeit verbringen am Schwung, dass das immer dann gleich stattfindet und wenn man das nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag macht, dann wird es auch extrem schwer, sich da noch entscheidend zu verbessern. Also du hast so dein Level. Und das spielst du mal drüber und auch mal drunter, aber von dem Level kommst du nicht weg, wenn du nicht trainierst. Das ist so wie in allem. Wer nicht trainiert, wird nicht besser. Aber für mich ist das jetzt wirklich so ein Hobby und ein Ausgleichssport, bei dem der Ehrgeiz auch ein bisschen hinten ansteht.
Und du hast es im Zuge des Sportstudiums gespielt, Fachausbildung?
Ja, Golf. Da gab es ein Wahlfach Golf. Das hat auch damals einer meiner Freunde, mit denen ich auch noch so eine Uni-Gruppe habe, die waren dann alle beim Golfen Wahlfach dabei, er hat es gemacht und da haben wir echt sehr, sehr viel Spaß entwickelt. Liebe Grüße an Fütti. Und er hat mich dann eigentlich dazu gebracht und das war, und da war meine Frau dann das erste Mal dabei, als ich, und da habe ich sie dann kennengelernt.
Die hat auch Sportwissenschaft
studiert. Die hat auch Sport studiert. Und aber in diesem Atemzug Golf-Wahlfach, sowohl Theorie als auch Praxis, haben wir uns kennengelernt und später dann lieben gelernt.
Schöne Geschichte.
Win-win-Situation, absolut. Ja. Ja. Was waren noch weitere spannende Fächer vielleicht da im Studium?
Ach, im Studium hast du ja, da hast du ja alles gemacht. Also musst du ja jede Sportart machen, dann auch Gymnastik, Tanz und Turnen und alles Mögliche, viele Exkursionen dann, ob beim Skifahren. Ja, es war einfach eine coole Zeit und ja, bin froh, dass ich das damals auch studiert habe.
Sehr schön. Wir sind fast am Ende des Podcastes, waren jetzt auch wieder beim Essen. Zu Anfang haben wir über Weihnachtsessen gesprochen. Wir haben am Ende immer so ein bisschen noch den Ausblick mit unseren Gesprächspartnern und den wollen wir aber auch, kann auch weg vom Fußball gehen. Wir haben mal eine Frage oder drei Fragen und die erste ist, was würdest du gerne noch in Zukunft in deinem Leben lernen? Ist eine offene Frage, also
ist eine schwere offene Frage. Ist eine schwere Frage, weil ich ja eigentlich ein sehr offener Mensch bin. Also von daher gibt es viele Dinge, die ich vielleicht noch gerne erlernen würde. Aber spezifisch jetzt an sich fällt mir jetzt nicht so viel ein. Vielleicht besser mit Niederlagen umgehen oder geduldiger sein. Wobei es schon besser geworden ist, aber da tue ich mich schon sehr schwer.
Zweite Frage beim Zukunftsfragen-Hattrick. Was steht auf deiner Bucketlist?
Boah. Ihr habt Fragen, du. Schwer. Schwer. Gibt's auch jetzt nichts, was ich jetzt sagen würde, was da on top steht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was habt ihr da?
Reisen. USA.
Basketballspiel der
Lakers-Szene.
Ja. Hast du, glaube ich, schon, ne?
Nee. All-Star-Game mal, okay. In New York.
Ehrlich? Ja. Ja, es gibt, wie gesagt, es gibt ganz viele Dinge, die ich irgendwann erleben möchte. Ja, vielleicht ist Reisen so ein Thema mit meiner Frau, wenn die Kinder älter sind, ferne Länder bereisen. Aber so jetzt spezifisch, was ich sage, das muss ich tun. Ich glaube, ich habe alles und bin glücklich und zufrieden und deswegen es ist schön, Dinge zu erleben oder Dinge irgendwann machen zu können, aber so jetzt das Must-Do oder Must-Have, ich bin zufrieden und glücklich mit dem, was ich habe.
Dennoch die letzte Frage Richtung Zukunft. Was möchtest du den Menschen oder auch deinen Kindern noch mitgeben?
Alles, was ich denen mitgeben kann, ist Liebe. Ja, unendliche Liebe, weil dadurch, glaube ich, lernen sie am leichtesten Verständnis und Zufriedenheit. Ich glaube, wenn man zufrieden ist mit dem, was man hat, was ich vorhin schon sagte, dann kann man das Leben so akzeptieren, wie es ist und es ist einfach schön.
Wäre bereits ein gutes Schlusswort, aber wir haben noch einen Beitrag, noch eine Frage und die schließt nochmal die Klammer zu unserem Ausgangspunkt unseres jetzt schon langen Gesprächs.
Hätten von uns nicht besser kommen können, die Frage. Interessant.
Stell dir mal vor, wir haben heute den 24.12. Du morgens in der Küche mit einem Espresso in der Hand, öffnest das 24. Türchen deines Adventskalenders und auf einmal kommt da der Weihnachtsmann aus einer Wolke und spricht zu dir. Hallo Herr Walter, diese mutige offensive Spielweise des HSV gefällt mir sehr gut und ich schaue mir die Spiele sehr, sehr gerne an. Und weil Mut immer belohnt gehört, haben Sie einen Wunsch frei. Wählen Sie aus einer Runde Golf mit Tiger Woods? Oder Sie dürfen Ihre Grillkünste bei Grill den Hänsler demonstrieren und Ihre sagenhaften Ham- und Cheeseburger zelebrieren? Oder ein Mallorca-Revival in Cala Radiata mit deinen Jungs?
Ich glaube, ich nehme Nummer 3.
Nummer 3. Das war Thomas Kies nochmal. Wir hatten ihn gar nicht eingeleitet, aber.
Ja. Ich höre schon, wenn Thomas redet, dann. Da waren wir des Öfteren, ja. Er war immer witzig. Am Anfang nur zu sogenannten Junggesellenabschieden, weil er geheiratet hat und ich habe das so ins Leben gerufen. Einmal musste ich ihn begleiten, weil er unglaublich gerne zurück nach Cala Radiata war. Er vorher mit seinen Fußballjungs vom KSC und dann hat er gesagt, ich muss da nochmal hin. Habe ich gesagt, ich gehe mit. Und wie gesagt, danach immer dann zu sogenannten Junggesellenabschieden, auch wenn es keinen gab. Und das war immer total witzig, am Strand liegen, chillen und ein paar Bier trinken, Karten spielen, würfeln, Fußball spielen, Ball hochhalten. Ja, und einfach eine gute Zeit, einfach zum Abhängen und die Seele baumeln lassen. Also von daher, das würde ich machen. Vielleicht eher jetzt so auf einer Hütte, das haben wir auch schon gesagt, auf einer Hütte mit gutem Essen und schönen Lagerfeuern und du brauchst nichts drumrum. Das wäre auch möglich, so eine abgelegene Hütte oder irgendwo am Strand ganz abgelegen mit den Jungs zusammen. Das wäre auch cool, also muss nicht Mallorca sein.
Sehr schön.
Sehr gut. Dann sind wir am Ende, nach anderthalb Stunden. Vielen, vielen Dank, Tim. Sehr ausführliches Gespräch, viel erfahren von dir.
Ich hoffe, dass ich euch offen entgegenkommen konnte und das, wie gesagt, war sehr nett bei euch, hat mir sehr viel Freude gemacht. War eine sehr angenehme Atmosphäre.
Sehr schön, das können wir nur zurückgeben. Sehr kurzweilig und spannende Themen. Vielen Dank für die Einblicke.
Gerne.
Ja, und damit vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns mit einer neuen Folge Pur der HSV melden. Und bis dahin, ihr kennt die drei Worte. Bis dahin.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Pur der HSV. Der HSV-Podcast.